Vielleicht zuerst kurz ein Wort zu dem, was Wolfgang gesagt hat. Bei Gott gibt es keine Lappalien, weil sein Ziel ist, dass wir stille innere Freude haben. Also auch wenn du deine Brille suchst, frage den Herrn, er zeigt dir, dass sie auf deiner Nase sitzt. Ja, also selbst das Kleinste dürfen wir unserem Herrn sagen und er wird helfen. Er hat es zugesagt. Und dann noch vielleicht etwas zu den Erlebnissen gestern von Sebastian. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie wenn es heute wäre, als ich das erste Mal bei einer Traktatverteilaktion teilgenommen habe, als junger Gläubiger. Und das allererste Traktat, das ich jemand gegeben habe, das gab ich einer jungen Frau in die Hand, sehr intellektuell. Die nahm das, schaute das an, machte ein Gesicht, als ob das stinken würde, zerriss es und gab es mir wieder. Das war mein erstes Traktat. Im allerersten Moment habe ich gedacht, hat das überhaupt einen Sinn? Dann habe ich sowas wie einen Tritt im Hinterteil verspürt. Und dann sagte mir jemand in meinem Herzen, jetzt erst recht, du siehst, wie nötig sie es haben. Ja, also selbst die Dinge, die uns brüskieren, wenn wir mit Menschen, die den Herrn noch nicht kennen, zusammen sind, die sollten uns einfach ein Anlass sein, noch intensiver, noch überlegter und noch liebevoller weiterzumachen. Kommen wir zu unserem heutigen Text. Wisst ihr, was ein Déjà-vu ist? Wenn man ein Déjà-vu erlebt, verliert man für kurze Zeit die Orientierung. Nein, nein, nicht die Orientierung im Raum. Das wäre ja nicht so schlimm. Denn wenn das passiert, dann fragt man halt sein Navi oder schaut in eine Karte oder auf den Stadtplan oder erkundigt sich irgendwo. Aber wenn man ein Déjà-vu erlebt, dann verliert man die Orientierung in der Zeit. Man weiß vielleicht noch, wo man ist, aber man weiß für einen Augenblick nicht mehr, wann man ist. Wen soll man da fragen? Woran soll man sich da ausrichten? Das französische Wort Déjà-vu heißt wörtlich übersetzt schon gesehen. Wenn man das erlebt, findet man sich in einer Situation, die man schon einmal erlebt zu haben meint. Das Déjà-vu suggeriert dir, hier war ich doch schon mal. Und da ist doch genau dasselbe passiert, was ich jetzt gerade wieder erlebe. Da spielt dir dein Gemüt einen Streich durch die Erinnerung an ein Erleben, das du real nie gehabt hast. Der Auslöser für ein solches Déjà-vu ist nach den Erkenntnissen der Hirnforschung fast immer eine plötzliche Erinnerung an krasses eigenes Fehlverhalten, das gar nicht mit der augenblicklichen Situation zusammenhängen muss. Nach unserer christlichen Betrachtungsweise ist es also dein Gewissen, das dich durch den plötzlichen Schrecken ermahnt. Du wirst unvermittelt zurückgeworfen und spürst plötzlich die Last, die du dir durch dein Fehlverhalten aufgeladen hast. Und wenn du das einmal erkannt hast, gibt dein Gewissen keine Ruhe mehr, bis du dich deiner Tat stellst und sie reuig bekennst. Viele Menschen in der Bibel hat das schon betroffen. David war einer von ihnen. Er erlebte es, als ihn um der Sünde mit Bathseba und Uria willen die Gebeine im Leib zu verdorren drohten. Ein anderer war Jakob. Er spürte diese Last, nachdem er seinen Vater und seinen Bruder betrogen hatte. Hast du schon einmal so ein Erleben gehabt? Hast du schon einmal eine solche Last verspürt und dann ist dir siedend heiß eingefallen, was du damals getan oder auch unterlassen hast? Dann solltest du das zu deinem eigenen Frieden mit einem Bruder vor dem Herrn seelsorgerlich aufarbeiten. Deshalb heißt die heutige Predigt mit dem Rücken zur Wand. Hier und heute jedenfalls geht es im Rahmen unserer Betrachtung des ersten Buches Mose, wo wir uns ja sozusagen im Endspurt der Betrachtung befinden, im Kapitel 44. Hier geht es um die Brüder Josefs, die sich quasi mit einem Paukenschlag ihrer an Josef zugezogenen Schuld bewusst werden. Da steigt in ihrem Bewusstsein dunkel die Erkenntnis ihrer Sünde auf, denn sie verstehen noch nicht, wie das, was ihnen da alles widerfährt, mit ihrem augenblicklichen Erleben zusammenhängen mag. Ihr habt schon gemerkt, dass in meiner Verkündigung heute etwas anders ist als sonst, wenn es um die Betrachtung des ersten Buches Mose geht. Ich habe euch heute nicht das ganze Kapitel 44, in dem wir uns nun befinden, zu Beginn vorgelesen und ich werde das auch nicht tun. Das Kapitel enthält 34 Verse eines einzigen Handlungsstrangs. Und wie schon Manuel und Wolfgang zuvor, meine ich, dass eine solche Lesung zu Beginn zu sehr ermüden würde, um noch der darauffolgenden Auslegung zu folgen. Und es gibt heute auch keine Gliederung, weil wir in diesem Kapitel nur ein einziges Ereignis in seinem folgerichtigen Ablauf betrachten. Deshalb lesen wir auch den Text etappenweise. Lasst uns also beginnen, Vaters Buch aufschlagen und Kapitel 44, die Verse 1 bis 3 lesen. Da heißt es, 44, Vers 1, dann befahl er dem, der über sein Haus war, fülle die Säcke der Männer mit Nahrungsmitteln, so viel sie tragen können, und lege das Geld eines jeden oben in seinen Sack. Meinen Kelch aber, den silbernen Kelch, sollst du oben in den Sack des Jüngsten legen, mit dem Geld für sein Getreide. Und er tat nach Josefs Wort, das er geredet hatte. Der Morgen wurde hell, da entließ man die Männer, sie und ihre Esel. Wir leben heute in einer Zeit, in der uns Eltern die Erziehung unserer Kinder vom Staat weitgehend aus der Hand genommen wird, unter Umständen sogar verboten wird. Deshalb werden wir wohl auch nicht mehr so recht diese Lehrmittel verstehen, die Gott durch Josef an dessen Brüdern anwendet. Wenn wir uns einmal vorstellen, die Betroffenen einer solchen Erziehungsanwendung zu sein, wird uns doch die Eigenart dieser Seelsorge befremden. Aber Gott muss diesen Weg wählen, wenn er diese harten Männer endlich auf den Nullpunkt ihrer Selbstherrlichkeit führen will. Er muss ihnen die ganze Schlechtigkeit des menschlichen Herzens zeigen. Heute würden wir sagen, Gott muss die schwersten Geschütze auffahren lassen, damit bei den Brüdern Josefs eine völlige Einsicht über ihre Sünde und über ihr verbrecherisches Handeln an Josef entsteht. Nur über den unschuldig schuldig gewordenen Benjamin kann Gott dieses wichtige Ziel erreichen. Zunächst steigern sich die Wohltaten des ägyptischen Herrschers an Josefs Brüdern weiter. Die Männer werden mit Güte und Liebe geradezu überschüttet. Der Hausverwalter muss ihre Säcke so sehr füllen, dass sie sie gerade noch fortbewegen können. Und wieder wird jedem sein Geld in seinen Getreidesack zurückgelegt. Doch nun geschieht das zunächst Unerklärliche. Ausgerechnet Benjamin, der leibliche Bruder, an dem das ganze Herz Josefs hängt, wird mit der Absicht unter den Verdacht des Diebstahls gebracht. Josef lässt seinen silbernen Becher in dessen Sack legen. Er weiß, nur so kann die Überführung zum Ziel gelangen. Der Jüngste, für den einer zum Würgen wurde, muss zum Dieb gestempelt werden. Welch eine Weisheit Gottes! Ahnungslos brechen die Männer in aller Frühe auf. Sie sind erfüllt von dem Erlebten. Die Gespräche, die sie untereinander führen, drehen sich um die Güte des Mannes, den sie soeben verlassen haben. Sein Verhalten ihnen gegenüber hat alle ihre Vorstellungen in den Schatten gestellt. So wiegen sie sich in größter Sicherheit. Keiner von ihnen kommt auf den Gedanken, noch einmal seinen Sack zu kontrollieren. Sie glauben das Vertrauen und die Gunst dieses hohen Mannes auf ihrer Seite. Noch ahnen sie nichts von der ihnen drohenden Gefahr, von der Gefahr, die über ihnen allen schwebt. Doch kaum haben sie die Stadttore hinter sich gelassen, da kommt auch schon der Hausverwalter hinter ihnen her und ruft, das sind die Verse 4 bis 5 unseres Textes, warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Ist es nicht der, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er zu wahrsagen pflegt? Ihr habt schlecht daran getan, dass ihr so gehandelt habt. Großes Erschrecken bei den Beschuldigten. Es überfällt sie abwechselnd heiß und kalt. Doch schon gewinnen sie die alte Sicherheit zurück. Sie sind doch von ihrer Unschuld überzeugt. Und deshalb kommt es beleidigt und empört über ihre Lippen, Verse 7 und 8. Warum redet mein Herr solche Worte? Fern sei es von deinen Knechten, eine solche Sache zu tun. Siehe, das Geld, das wir oben in unseren Säcken fanden, haben wir dir aus dem Land Kanaan zurückgebracht. Und wie sollten wir aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold stehlen? Die Entrüstung der Brüder ist verständlich. Das ihnen vorgeworfene Handeln wäre die gemeinste Art, das Vertrauen dieses gütigen Herrn zu missbrauchen. So sollte ihr Dank für empfangene Gastfreundschaft aussehen? Das ist doch eine üble Unterstellung. Wenn es sich so verhielte, dann wären sie ja in doppelter Weise schuldig. Nicht nur die Güte des Herrn würde durch Undank belohnt, sie hätten auch die große Gastfreundschaft zum Diebstahl ausgenutzt. Das wäre ein scheußliches Vergehen. Allein auf Diebstahl stand zu der damaligen Zeit die Todesstrafe. Deshalb sind sie umgehend bemüht, den Beweis ihrer Unschuld zu erbringen. Ihre Ehrlichkeit und Redlichkeit hatten sie doch mit der Rückgabe des Geldes erwiesen. Sie waren aufgebracht und fühlten sich innerlich verletzt. Und so folgt schnell und unüberlegt das zornige Urteil, Vers 9. Derjenige von deinen Knechten, bei dem er gefunden wird, der soll sterben. Und dazu wollen wir meinem Herrn zu Knechten werden. Der Dieb soll also sterben und die Mitschuldigen ihre Freiheit verlieren. Ahnungslos fällen sie selbst das harte Urteil über sich und sogar das Todesurteil über ihren Bruder. Wie vorschnell können wir doch urteilen? Wie schnell machen wir uns insgeheim oder hinter ihrem Rücken über die Geschwister her, deren Verhalten uns nicht in den Kram passt? Wie schnell fällen wir unser Urteil über den oder die, die unserem Vorhaben im Wege stehen? Tut mir leid, aber ich bin auch nur ein Mensch. Je mehr wir aber unser arglistiges Herz kennenlernen, desto vorsichtiger werden wir mit unseren Formulierungen. Seid gewiss, Auch ein Kind Gottes ist zu allem fähig, wenn die Verbindung mit dem Herrn auch nur für einen Augenblick, für ein Nu, unterbrochen ist. Ich sage euch, einer meiner Hauptleitsätze für die Seelsorge ist dieser. Wenn ich Peter auch nur für eine Nanosekunde aus der Gnade des Herrn heraustrete, bin ich zu jeder Schandtat fähig. Und so stelle ich mich quasi im Spiegel neben den Bruder, der mir beichtet, und betrachte seine Verfehlungen mit der Güte, die ich für mich selbst wünsche. So ist bei unserem Urteil immer die größte Vorsicht geboten. Ich habe lange ratlos vor dem Wort aus 1. Petrus 4, Vers 15 gestanden und habe ebenso lange nicht begriffen. Da heißt es, denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter. Ein Christ soll zum Mörder oder Dieb werden? Das schien mir damals unmöglich. Als ich aber auf dem Weg der Nachfolge mein trügerisches Herz kennenlernte, da wurde mir diese Stelle außerordentlich wichtig. Zu dieser wichtigen Einsicht müssen nun auch die Brüder Josefs gebracht werden. Der Verwalter mildert ihr Urteil ab und sagt in Vers 10, nun gut, nach euren Worten, so sei es. Bei wem er gefunden wird, der sei mein Knecht, ihr aber sollt schuldlos sein. Nicht der Tod, sondern die Sklaverei trifft den Schuldigen. Gegen dieses Urteil können sie nicht mehr protestieren, denn sie haben sich selbst in die Hand des Richters gegeben. Dass sie von ihrer Unschuld völlig überzeugt sind, treibt sie zu größter Eile an. Sie können nicht schnell genug ihre Säcke öffnen. Ihre Hektik wird in den Worten der Verse 11 und 12 deutlich. Darauf hoben sie schnell jeder seinen Sack auf die Erde herab und öffneten jeder seinen Sack. Und er durchsuchte. Beim Ältesten fing er an und beim Jüngsten hörte er auf. Und der Kelch fand sich im Sack Benjamins. Die Brüder stehen da, als hätte sie der Blitz getroffen. Das Unmögliche, das Undenkbare ist schreckliche Wirklichkeit geworden. In dem, was sie tun, kommt ihr Schmerz, kommt ihre Enttäuschung zum Ausdruck. Da heißt es in Vers 13, da zerrissen sie ihre Kleider, jeder belud seinen Esel und sie kehrten in die Stadt zurück. Sie sind als vollendeter Heuchler überführt worden. Es ist ihnen die Sprache vergangen. Sie sind an Josef schuldig geworden. Wie furchtbar, als schuldig überführt worden zu sein. Aber auch an ihrem Vater haben sie sich versündigt. Sie bringen ihn um Benjamin. Dagegen ist rein gar nichts zu machen. Völlig ohnmächtig stehen sie da. Die Schuldbeweise sind erbracht, das Urteil hängt drückend wie ein Schwert über ihnen. Gottes Wege mit den Menschen sind eigenartig. Wenn es darum geht, ihn zur Selbsterkenntnis zu führen. Den Schlüssel des Geheimnisvollen in der Führung der Brüder Josefs durch Gott finden wir im Rückblick. Ihre erste Reise nach Ägypten brachte sie in die Not, unschuldig als Spione verdächtigt zu werden. Diese schwere Anschuldigung, verbunden mit den 3 Tagen Gefängnis, erbrachte das gewünschte Resultat. Wir erinnern uns an Kapitel 42, Vers 21. Da heißt es, fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Darum ist diese Not über uns gekommen. Hier an dieser Stelle begann sich das vor Jahren begangene Verbrechen zu rächen. Hinter dem unschuldigen Leiden, hier als Spione, verbarg sich die heimsuchende, aber gerechte Hand Gottes. Er fragt nicht nach menschlichen Ansichten und Urteilen. Er lässt hinter der jetzigen Unschuld verjährte Schuld lebendig erstehen. Hinter den Menschen, die verklagen, legt Gott seinen Finger auf die wunden Stellen des Gewissens und zeigt deutlich die wirkliche Schuld. So behält Gott auch selbst dann noch Recht, wenn Menschen mit ihrer Anklage im Unrecht sind. Josef ist Gottes Werkzeug, und wenn er die Brüder für eine Sache zur Rechenschaft zieht, die sie nicht begangen haben, so stellt sie Gott in Wahrheit in diesem Geschehen vor sein Gericht, um eine Tat zu ahnden, die sie sehr wohl begangen haben. Auch ihre jetzige Anklage ist aus diesem Blickwinkel zu verstehen. Einst klagte Josef den Mundschenken des Pharao im Gefängnis, Kapitel 40, Vers 15, gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer, und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Und nun lässt Josef sie durch seinen Becher erfahren, wie gemein der Verkauf seiner Person war. Und dass dies ein niederträchtiger Diebstahl war, hinter dem Rücken ihres Vaters. Sie hatten sich damit am Eigentum ihres Vaters vergriffen. Josef hatten sie unschuldig in Not, Leiden und Angst gebracht. Jetzt stehen sie als überführte Diebe da. Wie Josef durch Beweisstücke unschuldig schuldig wurde, das blutbefleckte Kleid bezeugte seinen Tod, das zurückgelassene Gewand stempelte ihn unschuldig zum Ehebrecher und Vergewaltiger. So wurden nun auch die Brüder durch erdrückende Beweisstücke unschuldig schuldig. Auf jeder Reise nach Ägypten wurden sie bei ihrer Ankunft geheimnisvoll vom Verdacht des Betruges, des Landesverrats und des Diebstahls umspielt. Man warf ihnen Spionage, Unterschlagung des Kaufpreises für das Getreide und nun den Diebstahl des Kelches vor. Wie stehen sie nun da? Ihre Rechtfertigung, wir sind redliche Leute, wie sollten wir deinen Herrn bestehlen, klingt da wie ein Hohn. Alles spricht gegen sie. Das deutliche Gleichnis zeigt ihnen, wie sie sich jetzt am intimsten Eigentum des Ägypters vergriffen haben. So einst auch am intimsten Eigentum ihres Vaters. Aber darum geht es ja auch in der Seelsorge, die Gott an ihnen vornimmt. Der Kelch wird für die Brüder zu einer furchtbaren Anklage, zugleich aber auch zur Tür der Vergebung. Die letzten Stunden vergehen dunkel und ernst, ehe sich Josef ihnen zu erkennen gibt. Aber irgendwo, noch in weiter Ferne, hinter den dunklen Wolken, die sich auftürmen, leuchtet schon so etwas wie das Morgenrot des neuen Lebens in der Gemeinschaft mit ihrem Bruder. Der silberne Becher als Anklage leitet diese herrliche Zeit ein. Wie für die Brüder Josefs dieser Kelch der aufgerichtete Finger Gottes ist, so ist heute für uns, für die ganze Menschheit, das Kreuz dieses mahnende und gleichermaßen tröstende Zeichen. Dort am Kreuz nahm der Sohn Gottes den Kelch des Zornes auf sich, stellvertretend ging er den dunklen, schweren Weg durch Leiden, Trübsal, Tod und Auferstehung, um uns durch seinen Opfertod den Weg zum ewigen Leben freizugeben. Das Kreuz, dieser Becher des Gerichtes, gereicht allen Menschen zur Anklage. Er bezichtigt jeden für schuldig und ist als Zeichen der Erlösung und der Vergebung im weiteren Sinne zu verstehen. So bricht für jeden Sünder die dunkelste Stunde seines Lebens an, wenn Gott ihn stellt, überführt und schuldig spricht. In solcher Lage bricht dann aber auch die Gnadensonne durch und der Verurteilte erkennt den, der an seiner Stelle das Urteil an sich vollstrecken ließ. Wir wissen aus Vaters wunderbarem Buch, dass die Zeiten des Endes sehr schwer sein werden. Die Nacht der Sünde wird zunehmend immer dunkler. Wir sehen heute die Vorzeichen dieser Zeit, das zunehmende Chaos in der Welt, die immer mehr wachsende Gewalt, die alles durchdringende Lüge, die Ratlosigkeit der Politik, der Betrug des Reichtums, die wachsende Selbstsucht, die überhandnehmende Gottlosigkeit und das sogar auch in den Gemeinden Jesu. Die Gefährdung des Innenlebens der Kinder Gottes wird noch weiter zunehmen. Aber es ist uns auch verheißen, zur Zeit des Abends, da wird Licht werden, wie der Prophet Zacharja in Kapitel 14, Vers 7 sagt. Und der herrliche Morgen ohne Wolken bricht an, wenn unser geliebter Herr wiederkommt. Fahren wir fort in unserem Text und lesen im Kapitel 44 die Verse 14 bis 17. Und Juda und seine Brüder kamen in das Haus Josefs, und er war noch dort, und sie fielen vor ihm nieder zur Erde. Josef sagte zu ihnen, was ist das für eine Tat, die ihr getan habt? Wusstet ihr nicht, dass ein Mann wie ich wahrsagen kann? Da sagte Juda, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn, sowohl wir als auch der, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist. Er aber sagte, fern sei es von mir, so etwas zu tun. Der Mann, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist, der soll mein Knecht sein. Ihr aber zieht in Frieden hinauf zu eurem Vater. Die geschlagenen Männer sind zurückgekommen. Zerbrochen und beschämt liegen sie vor dem Richter im Staub. Der Beweis ihrer Schuld ist erdrückend. Was soll nun werden? Wie wird der gestrenge Herr auf ihr Verbrechen reagieren? Rechtfertigung ist völlig ausgeschlossen. Welch eine dunkle Stunde, welch ernste Situation. Am Diebstahl vollkommen unschuldig fehlt ihnen doch jede Möglichkeit, auch nur das Geringste zu ihrer Entlastung oder Entschuldigung hervorzubringen. Schnell werden sie aus ihrer Resignation herausgerissen. Mit strengem Blick kommt die Anschuldigung. Ihre Selbstgerechtigkeit ist erschüttert. Dieses Hindernis zur wirklichen Sündenerkenntnis und Buße ist endlich hinweggeschwemmt. Auch ihre Selbstsicherheit ist in sich zusammengebrochen. Durch den Becher fühlen sie den anklagenden Finger Gottes auf sich gerichtet. Nun liegen sie wirklich vor ihm im Staube. Welch ein ergreifender Augenblick. Schuld, Angst und völlige Ohnmacht haben diese Männer so in die Ecke gedrückt, dass jetzt nur noch ein Geständnis übrig bleibt. Merkwürdig klingt die Formulierung Josefs in Vers 15. Was ist das für eine Tat, die ihr getan habt? Wusstet ihr nicht, dass ein Mann wie ich wahrsagen kann? Nach seinen eigenen Angaben benutzte er dazu den Becher. Zerstörte er dadurch nicht den Hinweis auf Gottvertrauen? Diese Sünde hat Gott später doch unter Todesstrafe gestellt. Wir können nicht annehmen, dass Josef vom ägyptischen Zauberkult angesteckt war. Seine Gottesfurcht war ganz unzweifelhaft noch immer dieselbe wie schon eh und je. Er benutzt diesen Hinweis lediglich, um den Brüdern über diesen Kelch die Gemeinheit ihres Handelns zu verdeutlichen. Dass dies gelang, sehen wir an der Haltung der Männer. Diese letzte Läuterung führte sie durch dunkle, stürmische Fluten. Dennoch sehen sie keinen Ausgang. Doch in der Ferne dämmert schon das Licht des neuen Morgens. Wenn das Bewusstsein der Schuld den von seiner Sünde Überführten drückt und er keinen Ausweg mehr sieht, dann wird ihm bewusst, welche Kluft zwischen ihm, dem Sünder, und dem heiligen, gerechten Gott besteht. Dann steigt auch die bange Frage auf, wie komme ich durch Tod und Gericht? Wie und wo finde ich den gnädigen Gott? Und das ist der erlösende Augenblick. Denn einem Menschen, der so fragt, kann Gott in Christus Jesus, seinem Sohn, den Ausgang zeigen. Der Größe seiner Schuld begegnet Gott mit der Größe seiner Huld. Die Wunde des Erlösers deckt die große Wunde, die Todeswunde des Geängsteten. Der Glaube greift zu und jubelt über Gottes Zusage. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen, und deiner Sünden will ich nie mehr gedenken. Wie es in Jesaja 43, Vers 25 heißt. In unserer Geschichte wird nun Juda aktiv. Vers 16. Da sagte Juda: Was wollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn, sowohl wir als auch der, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist. Der Becher ist die Fingerspitze Gottes, die unübersehbar auf die Sünde der Brüder hinweist. Erinnern wir uns, wer in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig, sagt Jakobus in seinem Brief, Kapitel 2, Vers 10. Aber welch ein Wunder, was doch die suchende Gnade vermag. Aus einem rebellischen Haufen wird eine reumütige, bekennende, zerschlagene Schar. Juda, ihr Wortführer, hatte sich beim Vater als Bürger für die Heimkehr Benjamins verpflichtet. Weil es jetzt um die volle Auslieferung geht, legt Josef seine Hand auf Benjamin. Die anderen haben wohl ihre Schuld erkannt und bekannt. Doch Gott erwartet nun noch den Beweis der neuen Gesinnung. Darum steigert sich die Not der Männer noch einmal. Fordernd kommt das Wort über Josefs Lippen, Vers 17. Fern sei es von mir, so etwas zu tun. Der Mann, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist, der soll mein Knecht sein. Ihr aber zieht in Frieden hinauf zu eurem Vater. Was nun? Die Gerichtsverhandlung hat eine drohende Wendung genommen. Benjamin ist in höchster Gefahr. Lässt man ihn fallen, wie einst Josef beseitigt wurde? Nein. Juda, der einst versagte, als es um den vollen Einsatz für Josef ging, tritt jetzt entschieden für seinen Bruder ein. Auch die anderen Brüder stehen in gleicher Gesinnung mit ihm in einer Front. Es geht um die Rettung Benjamins. Vers 18. Da trat Juda zu ihm und sagte: Bitte, mein Herr, lass doch deinen Knecht ein Wort reden zu den Ohren meines Herrn, und es entbrenne nicht dein Zorn gegen deinen Knecht, denn du bist dem Pharao gleich. Mit ergreifenden Worten versucht Juda händeringend, den strengen Herrscher umzustimmen. Er tritt gleichsam ganz nah an ihn heran. Höchste Angst hat ihn gepackt. Der alte Vater steht in größter Sorge vor ihm. Lesen wir die Verse 20 bis zum Schluss des Kapitels. Juda sagt: Wir haben einen alten Vater und einen kleinen Jungen, der ihm im Alter geboren wurde. Dessen Bruder aber ist tot. So ist er allein von seiner Mutter übrig geblieben und sein Vater liebt ihn. Da sagtest du zu deinen Knechten: Bringt ihn zu mir herab, dass ich mein Auge auf ihn richte. Wir aber sagten zu meinem Herrn: Der Junge kann seinen Vater nicht verlassen. Verließe er seinen Vater, so würde der sterben. Da sprachst du zu deinen Knechten: Wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, dann sollt ihr mein Gesicht nicht mehr sehen. Und es geschah, als wir hinaufgezogen waren zu deinem Knecht, meinem Vater, da berichteten wir ihm die Worte meines Herrn. Als nun unser Vater sagte: Kehrt zurück, kauft uns ein wenig Nahrung, da sagten wir: Wir können nicht hinabziehen. Wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, dann ziehen wir hinab. Denn wir können das Gesicht des Mannes nicht sehen, ohne dass unser jüngster Bruder bei uns ist. Da sagte dein Knecht, mein Vater, zu uns, ihr wisst, dass meine Frau mir zwei geboren hat. Der eine ist von mir genommen und ich sagte für wahr, er ist wirklich zerrissen worden und ich habe ihn bis jetzt nicht mehr wiedergesehen. Und nehmt ihr auch den von mir weg und es begegnet ihm ein Unfall, dann bringt ihr mein graues Haar mit Unglück in den Scheol hinab. Und nun, wenn ich zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Junge wäre nicht bei uns, hängt doch seine Seele an dessen Seele. Dann würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sähe, dass der Junge nicht da ist. Dann hätten deine Knechte das graue Haar deines Knechtes, unseres Vaters, mit Kummer in den Scheol hinabgebracht. Denn dein Knecht ist für den Jungen Bürge geworden bei meinem Vater und hat gesagt, wenn ich ihn nicht zu dir bringe, will ich alle Tage vor meinem Vater schuldig sein. Und nun, lass doch deinen Knecht anstelle des Jungen hierbleiben als Knecht meines Herrn, der Junge aber ziehe hinauf mit seinen Brüdern. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Junge bei mir ist, dass ich nicht das Unglück mit ansehen muss, das meinen Vater dann trifft? Juda ist schier verzweifelt. Alles, was das Herz des Greises Jakob erfüllt, alles, was ihn Juda mit Sorge blicken lässt, trägt er Josef vor. Im Alter ist dem Vater ein Knabe geboren worden, dessen Bruder ist tot und er ist allein von seiner Mutter übrig geblieben und der Vater hat ihn lieb. Der Junge kann seinen Vater nicht verlassen. Verließe er seinen Vater, so würde der sterben. Wenn ich zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Junge wäre nicht bei uns, hängt doch seine Seele an dessen Seele. Dann würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sähe, dass der Junge nicht da ist. Dann hätten deine Knechte das graue Haar deines Knechtes, unseres Vaters, mit Kummer in den Scheol hinabgebracht. Denn dein Knecht ist für den Jungen Bürge geworden bei meinem Vater und hat gesagt, wenn ich ihn nicht zu dir bringe, will ich alle Tage vor meinem Vater schuldig sein. Und nun, lass doch deinen Knecht anstelle des Jungen hierbleiben als Knecht meines Herrn, der Junge aber ziehe hinauf mit seinen Brüdern. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Junge bei mir ist, dass ich nicht das Unglück mit ansehen muss, das meinen Vater dann trifft. Josef steht innerlich ergriffen vor seinen Brüdern. Gott hat bei ihnen sein Ziel durch ihn erreicht. Ganz selbstlos sind diese harten Männer nur noch mit dem Vater und dem jüngsten Bruder beschäftigt. Nun völlig umgewandelt ist alles echt und wirklich an ihnen. Früher waren sie eifersüchtig auf Josef, voller Hass, Missgunst und Bosheit. Jetzt sind sie mitfühlend, mittragend und mitleidend mit dem Vater. Sie versuchen alles, um dem Vater jeden Schmerz zu ersparen. Das ist das Werk Gottes. Er allein kann einen Menschen so umgestalten. Die frühere Schuld am Bruder ist bekannt. Sie haben Abstand von ihrer Sünde gewonnen. Diese Änderung hat sich durch ihre gottgemäße Buße vollzogen. Es ist wunderbar, wie Gott sie eingekreist hat. Eingekreist, bis ihnen kein Ausweg mehr blieb. Die ganze Begebenheit eröffnet uns einen Blick in Gottes Werkstatt und Seelsorge. Die Bürgschaft Judas ist das Höchste. Für Josef scheint sie auch eine Überraschung zu sein. Eine andere Welt steht im hellsten Licht vor ihm. Von starker Erregung gepackt, sagt er, oder heißt es in Kapitel 45, Vers 1, Josef konnte sich nicht mehr bezwingen. Der Richter ist durch den Bürgen entwaffnet. Stellvertretung hat gesiegt. Jetzt kann nur noch die Vergebung zum Zug kommen. Was können wir aus alledem für uns, für uns Heutige, für jeden Einzelnen mitnehmen und lernen. Zuerst einmal geht es um ein entschiedenes Hinzutreten. Jedes Aufschieben birgt eine Gefahr in sich. Wie Judah es uns vormacht, muss jeder Erweckte, bildlich gesprochen, zudringlich werden. Hier greift die alte Aussage Jakobs aus 1. Mose 32, Vers 27. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Es erfreut unseren Herrn, wenn jemand in seiner ganzen Ohnmacht kommt, sich an ihn klammert und nicht eher loslässt, bis die Gnade triumphiert, bis die Seele jubelt, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Im gleichen Augenblick verwandelt sich der Richter in den Retter und Erlöser. Völlige Offenheit und Ehrlichkeit, verbunden mit der völligen bedingungslosen Auslieferung und Hingabe, führen bei Gott immer zum Ziel. Für uns Kinder Gottes liegt in dem Verhalten Judas eine wichtige Lehre. Als Beter dürfen wir die Gegenwart des Herrn ständig aufsuchen und brauchen nicht zu fürchten, abgewiesen zu werden. Je mehr wir uns unserer Ohnmacht bewusst sind, desto mehr sind wir auf die unbegrenzte Allmacht und grenzenlose Kraft des Herrn angewiesen. Solchen offenbart er sich gerne. Wer sich in solcher Haltung in die starken Arme des Herrn wirft, wird wunderbare Erfahrungen seiner Durchhilfe machen. Diese Abhängigkeit, diese restlose Auslieferung führt zu Glaubenserfahrungen und zum Sieg. Unser Herr offenbart seine Herrlichkeit gern, doch er will gebeten sein. Obwohl er jederzeit weiß, was wir benötigen, will er, dass wir uns glaubensvoll an ihn wenden. Er wartet auf uns, um sich uns mitzuteilen, um uns seinen vollen Reichtum neu anzubieten. Solche Gemeinschaft mit Gott führt zur Preisgabe unseres alten Lebens. Beides können wir unmöglich besitzen. Wer noch am Alten festhalten will, kommt nie zum Leben in Neuheit. Judah setzte sein eigenes Leben ein. Darauf kommt es an. Unser Herr will mich und dich ganz haben. Nicht halb, nicht drei Viertel, sondern ganz. In der völligen Hingabe liegt das Erfassen seiner Herrlichkeit verborgen. Der Herr möge uns alle darin segnen, dass wir uns doch immer wieder die Offenbarung Jesu vergegenwärtigen, dass wir sie immer wieder neu erleben, dass er zu uns immer tiefer, immer inniger und herzlicher sagen könnte: Ich bin Josef, euer Bruder. Amen.